Wer ist eigentlich in diesem Kampf um die eigene Existenz, wer ist da eigentlich an welcher Stelle wie nützlich?
Wie haben Sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Wie haben Sie das gemacht, dem gemeinsamen Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen. Mein heutiger Gast ist Peggy Lohse und Peggy ist freie Journalistin, schreibt unter anderem für die Taz, für die Märkische Oder-Zeitung, für Neues Deutschland und für andere Medien. Und heute wollen wir sprechen über ihren Artikel Versteckt im eigenen Land, der am 25. September in der Taz erschienen ist. Es geht darin um Kriegsdienstverweigerer in der Ukraine, ein Thema, über das sonst sehr wenig berichtet wird. Hi Peggy, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Florian, freue mich auch.
Magst du vielleicht zuerst mal erklären, wie du auf dieses Thema gekommen bist, Kriegsdienstverweigerer in der Ukraine? Man hört ja eigentlich sehr wenig darüber.
Ja, tatsächlich ist die Redaktion von der Taz, die ich sehr, sehr doll schätze, mit dem Thema auf mich zugekommen und weil ich ein paar Monate vorher was aus der Ukraine für die geschrieben hatte und genau, ich dachte mir dann erst, okay, es ist irgendwie ein sehr deutsches Thema, ne? Also es ist eine sehr deutsche Perspektive nach Kriegsdienstverweigerern zu fragen, nach Pazifismus jetzt in der Ukraine seit dem Überfall Russlands und ich war echt erst ein bisschen skeptisch, so. Und weil ich aber sowieso geplant hatte, in die Ukraine zu fahren und zur queeren Community zu recherchieren, dachte ich mir, okay, ich will das ja nicht gleich ausschlagen, das ist ja auch ein relevantes Thema, gerade für ein deutschsprachiges Publikum. Und ich habe das sozusagen mitgenommen, diese Anfrage. Und habe mich dann dazu einfach bei allen möglichen Leuten, die ich getroffen habe, umgehört. Also ich habe ganz viele Leute einfach danach gefragt. So, Männer, ob sie denn kämpfen gehen würden, wenn sie jetzt eingezogen würden oder eine Vorladung bekämen in das Militäramt. Und am Ende, also schon während der Recherchen in der Ukraine, ist mir einfach aufgefallen, das wird ganz anders vor Ort diskutiert, als ich das erwartet habe. Es ist viel offener, du kannst viel leichter mit ganz verschiedenen Menschen darüber sprechen und kriegst wirklich, also das ist ja auch ein allgemeines Ding, wenn du vor Ort recherchierst, da kommen wir dann vielleicht später noch zu, aber es ist einfach alles natürlich viel, viel diverser, als man sich das von außen und von Deutschland aus vorstellt. Und ich habe gemerkt, das ist einfach ein sehr präsentes Thema, ein sehr relevantes Thema, das auch in ukrainischen Medien besprochen wird, in Social Media diskutiert wird, in Petitionen, in Zeitungsartikeln, in Interviews auch mit hochrangigen Militärs. Genau, und deswegen habe ich das dann im Endeffekt gemacht und fand es wichtig und richtig. Und dazu kam, dass ich eben diesen tollen und so vielseitigen Protagonisten gefunden habe, der in dem Artikel vorkommt.
Du hast ihn schon angesprochen, Michael Nazarenko heißt er. Wie hast du denn den gefunden?
Also, es ist ein Synonym, ne? Pseudonym im Artikel.
Ah ja, genau. Du nennst auch die Stadt nicht, in der er lebt, weil er eben untergetaucht ist. Der Titel heißt ja auch, deine Geschichte versteckt im eigenen Land. Wie hast du den gefunden? Wie leicht oder wie schwer war es, zu diesem Thema Betroffene zu finden?
Naja, tatsächlich habe ich ihn gefunden bei einem Interview zu völlig anderen Themen. Also in den Menschen, die um ein anderes Interview herum dabei waren. Und das war einfach total zufällig. Also wie gesagt, ich habe ja parallel noch eine Geschichte zur LGBTQ-Community recherchiert. Und in diesem Umfeld habe ich ihn einfach getroffen. Und habe einfach locker mit ihm, also unabhängig dann von der Interviewsituation, aber so über queere Themen geredet, über die Situation. Und dann habe ich ihn, wie eigentlich alle möglichen anderen Leute in der Zeit auch, eben danach gefragt, ob er denn kämpfen gehen würde. Und so sind wir auf das Thema gekommen. Und dann hat er ganz viel angefangen, darüber zu sprechen, über seine Beweggründe, warum er das nicht will. Also warum er meint, dass das für ihn nicht der richtige Weg ist und warum er sich da versucht, eben drum zu drücken, sozusagen, um das mal leicht auszudrücken. Genau, und dann habe ich eine Weile mit ihm gesprochen und habe ihn halt später gefragt, ob er sich vorstellen könnte, dass ich darüber schreibe. Anonymisiert natürlich, weil das eben nicht legal ist, das steht ja auch drin, es ist halt es gibt hohe Strafen darauf, vor allem wenn man sich dann Einberufungsbescheiden entzieht, was in seinem Fall nicht der Fall war, aber er wollte es ja schon nicht so weit kommen lassen, dass er das machen muss. Und er hat dann total locker eingewilligt und gesagt, na klar, können wir machen und es ist wichtig und es war ihm auch wichtig, dass andere Leute und gerade auch in Deutschland darüber lesen.
Es ist ja auch wahnsinnig spannend, weil man liest und hört ja immer nur eigentlich nach wie vor, dass die Leute sehr kämpferisch eingestellt sind, sehr tapfer, sehr stark, dass sie das Land verteidigen wollen, dass sie unbedingt der Ukraine zum Sieg verhelfen wollen. Und diese andere Seite der Medaille, die wurde von Anfang an gar nicht so berichtet, dass von Kriegsbeginn an Männer das zwischen 18 und 65 nur in Ausnahmefällen die Ukraine verlassen dürfen zum Beispiel, dass die quasi in der Ukraine bleiben mussten und jederzeit einberufen werden können. Also das ist ja schon irgendwie für uns in Mittel- und in Westeuropa unvorstellbar eigentlich. Und wie würdest du den Diskurs in der Ukraine einschätzen? Also du meintest ja, es ist gar nicht so das Tabu, wie man es vielleicht glauben würde. Also dass man da schon relativ offen drüber reden kann, wie stehen wir jetzt zu diesen Regeln, die es gibt, zu dem Ausreiseverbot für die meisten Männer. Wie ist die Situation?
Na, also grundsätzlich finde ich, müssen wir trotzdem auch aus einer westeuropäischen, privilegierten, sehr friedlichen Sicht ein Verständnis dafür haben, dass die Ukraine, die kämpft um ihre Existenz. Ne? Und also in dem Land gilt wegen des russischen Überfalls im Februar gilt das Kriegsrecht. So, also ich finde es erstmal wichtig, sich das vor Augen zu halten. Und weil wenn wir hier darüber sprechen, ja, und es werden nicht alle Männer rausgelassen. Das ist eine sehr bequeme Position, das zu kritisieren, also unsere Position. Ne? Deswegen fand ich das ja eben so vor Ort dann so spannend, dass dieses Thema durchaus wichtig ist und durchaus besprochen und diskutiert wird. Aber nicht unbedingt so, dass allen Menschen, die das kritisieren, sofort vorgeworfen wird, dass sie irgendwie nicht wollen, dass die Ukraine gewinnt, sondern es sind Überlegungen, wer ist eigentlich in diesem Kampf um die eigene Existenz, wer ist da eigentlich an welcher Stelle wie nützlich? Und es gab ja zum Beispiel, es kommt ja auch in dem Text vor, eine Petition von einem ukrainischen Anwalt, der eben diese Ausreiseverbote auch aufheben wollte und auch überhaupt dieses manchen willkürlich erscheinende Einberufen kritisiert hat, weil er zum Beispiel gesagt hat, es ist schlecht für die Wirtschaft im Land, wenn man wichtige, erfolgreich arbeitende IT-Leute zum Beispiel einberuft, die vielleicht die Wirtschaft des Landes viel besser stabilisieren könnten, wenn sie in ihrem Job bleiben würden. Oder wie es im Falle meines Protagonisten ist, dass er eben sehr viel NGO-Arbeit macht, sehr viel Mittel, Unterstützung, Geld, humanitäre Hilfe, sowohl für Zivilbevölkerung, aber auch eben für Militäreinheiten organisiert. Genau. Und diese Diskussion gab es. Und das fand ich dann spannend. Das ist eben nicht, es ist nicht so schwarz-weiß, ne? Also wenn du jetzt dagegen bist, selber zu kämpfen, bist du für Russland. Das ist es ja nicht. Sondern es ist eben diese wichtige Diskussion darum, wie balanciert man das aus? Also ne, die persönliche Freiheit zu sagen, ich will kämpfen oder ich will nicht kämpfen. Denn das Recht auf Kriegsdienstverweigerung, aber auch die Notwendigkeit, dass das Land sich verteidigt. So, und das ist tatsächlich viel mit viel mehr Grautönen werden diese Diskussionen geführt in der Ukraine. Und das hat man ja später dann auch gesehen. Im Sommer ging es mal eine Weile darum, dass vielleicht ab Oktober, November auch ein Teil der weiblichen Bevölkerung, sag ich mal, einberufen werden könnte. Mit bestimmten Berufen, mit bestimmten Fähigkeiten und Kenntnissen. Und das wurde ganz schnell dann abgetan. Das war mal so 2 Monate, waren das Diskussionen darum. Und am Ende kam aber raus, dann funktioniert ja im Land nichts mehr. Also wenn alle nur kämpfen, dann ja, also wie soll dann der Staat noch funktionieren für die Menschen, die dann Zivilbevölkerung, die dann noch irgendwo ist. Mhm. Genau.
Okay, und glaubst du, das ist erstmal vom Tisch, diese Diskussion, ob auch viele Frauen einberufen werden sollen? Oder könnte das schon wieder hervorgeholt werden, wenn es das sein muss?
Na, Prognosen sind immer schwierig, ne? Momentan ist es nicht aktuell, das Thema. Momentan ist ja sowieso auch, also das ist auch interessant, das haben auch mehrere Leute gesagt, wenn es dann darum geht, möglichst wenige in der Ukraine einzuberufen, die eigentlich nicht kämpfen wollen, dass es auch dafür wichtiger wäre eigentlich, dass die Ukraine schwere Waffen aus dem Westen bekommt. Ne? Weil man dann näher an diese Idee einer reinen Berufsarmee herankommen könnte, weil da sowieso dann Leute mit umgehen müssen, die geschult sind, die Erfahrung haben und so weiter. Also das würde eigentlich sogar, also, ne, das ist eine Sichtweise, die ich oft auch getroffen habe, dass es auch für diese Menschen günstig wäre, wenn es mehr schwere Waffen aus dem Westen gäbe.
Mhm. Und du zitierst ja im Text auch jemanden aus der Armee, einen Offizier, glaube ich, der sagt, dass es gar nicht unbedingt immer die besten Leute sind, die zwangsrekrutiert werden auf der Straße. Teilweise wurden ja diese Vorladungen auch ausgestellt bei Ordnungswidrigkeiten. Also wenn jemand nach der offiziellen Curfew, nach der Sperrstunde noch unterwegs war, dann konnte der unter Umständen so eine Vorladung bekommen und auch in anderen Fällen. Aber die Armee ist gar nicht so happy über diese Leute, weil die vielleicht auch teilweise eher eine Bürde sind als wirklich eine Hilfe im Kampf.
Genau, also im Sommer gab es eben diese Fälle, dass diese Einberufungsbescheide verteilt wurden, weil irgendwo Party gemacht wurde. Ein Club öffnet illegal und Leute machen nach der Sperrstunde nach 23 Uhr irgendwo Party. Die Polizei löst es auf und statt Ordnungsstrafen zu verteilen oder so, verteilen sie diese Einberufungsbescheide. Tatsächlich, also weiß ich nicht genau, in wie vielen Fällen das dann wirklich zu einer konkreten Einberufung auch zum Militärdienst geführt hat. Es gab nur diese Berichte darüber, dass es eben, dass diese Bescheide verteilt wurden. Und davon gibt es ja eben auch verschiedene. Also erst wird man vorgeladen, um irgendwie persönliche Daten zu überprüfen. Dann muss man zur medizinischen Kommission, um zu gucken, ob man gesundheitlich in der Lage ist oder wäre, zu kämpfen. Und dann würde man einberufen zum Training oder direkt zum Kämpfen. Mhm. Es gibt aber auch Berichte, dass Schritte übersprungen werden. Es kommt auch darauf an, wie deine individuelle militärische Laufbahn vorher schon war.
Hast du in deiner Recherche erfahren, ob die Kriterien gesenkt wurden? Weil es gab ja schon vor Kriegsbeginn im Februar, also wir sprechen immer von Kriegsbeginn, man muss, glaube ich, dazu sagen auch, dass der Krieg ja eigentlich schon 8 Jahre geht und dass die Ukraine quasi seit 2014 im Ausnahmezustand ist. Aber wenn wir jetzt von diesem großflächigen Krieg sprechen, es gab davor ja auch schon die Wehrpflicht, die man aber aus bestimmten religiösen Gründen zum Beispiel aussetzen konnte oder ablehnen konnte. Hat sich das verschärft jetzt seit Kriegsbeginn? Also ist es schwerer, sich zu entziehen vom Kriegsdienst?
Die Kriterien sind strenger geworden, ja. Also auch im Zusammenhang mit diesem Ausreiseverbot, auf jeden Fall.
Okay.
Und rein religiöse oder moralische Gründe sind, soweit ich weiß, nicht mehr vorgesehen, um sich dem zu verweigern eben.
Was wären denn Gründe, um sich wirklich zu verweigern? Also dein Protagonist taucht ja zum Beispiel unter, einfach um nicht angesprochen zu werden, um keine Vorladung zu bekommen. Aber wenn es denn soweit ist, gibt es dann noch Möglichkeiten, sich zu entziehen? Weil die Strafen sind ja bis zu mehreren Jahren Gefängnis, wenn man wirklich das verweigert.
Na, tatsächlich eigentlich nur gesundheitliche. Also das ist, oder Kinder und Familie, dann kann man ja auch ausreisen, wenn man alleinerziehender Vater ist oder wenn man zu zweit mehr als 3 Kinder unter 18 Jahren erzieht und so weiter. Ansonsten gesundheitliche Gründe. Und da ist es aber tatsächlich, also der Protagonist, der da vorkommt, als der als noch jüngerer Mann zur Musterung musste, ist er ausgemustert worden. Wegen irgendwelcher Magenprobleme oder Rückenprobleme, also so. Genau, mein Eindruck ist, oder so, soweit ich das gehört habe, wäre das jetzt kein Grund mehr, ausgemustert zu werden. So. Wobei ich auch eine Person kenne, die sehr gerne kämpfen will und eigentlich die ganze Zeit sich schon freiwillig melden will und wegen ähnlicher gesundheitlicher Schwierigkeiten nicht genommen wird. Also der trainiert schon und bereitet sich voll drauf vor, aber der wurde noch nicht zugelassen sozusagen. Also diese Fälle gibt's auch. Ich hatte auch 2 Bekannte, die HIV-positiv sind, die mittlerweile auch nicht mehr in der Ukraine sind. Also bei denen kommen noch eine ganze Menge andere Krankheiten dazu, aber vor allem ist es dieser HIV-Status im höchsten Stadium, mit dem sie eigentlich, also rein juristisch, sofort ohne Probleme hätten ausreisen können. Sie haben trotzdem 2 Wochen an der Grenze warten müssen, weil dann ein Grenzbeamter meinte, nee, die Dokumente, die gelten nicht, dann mussten sie wieder zurück, dann mussten sie angeblich wieder irgendwelche anderen Dokumente bringen. Andere Grenzbeamte beziehungsweise Soldaten, die vor der Grenze in den ersten Monaten ja kontrolliert haben, haben die Dokumente gar nicht angeguckt und alle männlichen Personen zwischen 18 und 65 direkt umgedreht und zurückgeschickt. Also diese Art von, das habe ich damals auch aufgeschrieben, die Geschichte für Yadu, das Portal. Also diese Art von Willkür und Chaos, die gab es wenigstens natürlich auch. Gibt es wahrscheinlich auch immer noch. Also weil es sind ja immer noch Menschen, die an der Grenze stehen.
Wie sieht es denn mit Korruption aus? Also es gibt ja auch die Möglichkeit für manche, quasi die Ausreise zu erkaufen oder sich zu entziehen vom Wehrdienst, von der Wehrpflicht, wie du ja schreibst im Text. Geht es für alle oder geht es nur bei den richtigen Beamten? Wie sieht es da aus, wenn man wirklich das Geld hat und zum Beispiel ins Ausland ausreisen will, um nicht kämpfen zu müssen?
Das heißt, es machen relativ viele, es werden aber auch relativ viele immer wieder aufgegriffen. Jedenfalls meldet das der Grenzschutz.
Das heißt, es wird schon streng kontrolliert und die Leute sicher auch bestraft dann.
Ja. Also es gibt natürlich auch Schlupflöcher, um es so zu nennen, die gefunden wurden zum Beispiel für Transpersonen, also wo sich auch NGOs und AktivistInnen drum gekümmert haben, dass sie rausfinden, wie Transfrauen das Land verlassen können, die noch sozusagen noch alte männliche falsche Dokumente haben.
Du bist ja viel durchs Land gereist, hat sich im Lauf des Kriegs irgendwie die Einstellung verändert zum Kämpfen, zum Krieg, zur Armee? Oder ist immer noch dieser sehr starke Kampfgeist da, den ich auch erlebt habe am Anfang des Kriegs, als ich in der Ukraine war, dass wirklich alle beitragen wollten, damit die Ukraine gewinnt?
Also mein Eindruck ist nicht, dass das nachgelassen hat. Also natürlich werden die Menschen müde und die Umstände sind nicht leichter im Winter. Also Stromausfälle, Gasversorgungsausfälle, Wasserausfall, kein Mobilfunknetz, kein Internet. Das spielt natürlich alles eine große Rolle, auch im Alltag. Und das macht mürbe und müde, ist meine Beobachtung. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwie dieser Wille oder die Motivation jetzt wirklich zurückgegangen ist.
Nämlich auch über alle politischen Lager hinweg, oder? Also da gibt es wirklich diesen diesen einheitlichen Gedanken einfach, ja, es gibt gar keine Alternative, also die Überzeugung, wir müssen kämpfen, es geht ums Überleben. Da gibt es auch wenige, die Zelensky widersprechen würden.
Das ist auf jeden Fall mein Eindruck. Also alle, die selbst jetzt irgendwie, ne, kritische Punkte finden, irgendwie die Fragen, die tatsächlich fragen, okay, was ist jetzt eigentlich irgendwie mit den Oligarchen und was ist jetzt mit der Korruption und wie geht's eigentlich irgendwie, wie werden jetzt, was ist mit so verschiedenen Gerichtsverfahren, die laufen? Bei aller Kritik, die an verschiedenen Dingen weiter besteht, gibt's für die Menschen, also das ist meine Beobachtung, ne? So von jetzt mehreren Reisen, Recherchereisen in die Ukraine. Es gibt keinen Zweifel daran, dass die Ukraine als eigenständiger Staat um ihre Existenz kämpft. Und das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Und alle anderen Konflikte werden dem untergeordnet, sozusagen.
Mhm. Du hast ja vorher auch schon diese vielen Grautöne in der ganzen Diskussion ums Kämpfen, um den Krieg angesprochen. Wie war es denn bei deinen Protagonisten eigentlich? Der sagt ja zum Beispiel, dass er nicht ausreisen will eigentlich. Er will wirklich im Land bleiben, er will tun, was er tun kann. Gleichzeitig will er aber eben nicht kämpfen, weil er auch sagt, ja, er wäre keine große Bereicherung für die Armee, er ist vielleicht ungeschickt oder nicht gut mit Waffen, wie auch immer. Aber gleichzeitig möchte er helfen und auf jeden Fall in der Ukraine bleiben. Wie geht der persönlich um mit diesem, hat er Schuldgefühle oder hat er, was geht in dem vor?
Also er ist auch noch in der Ukraine und er ist immer noch sehr aktiv in der Ukraine und ich habe ihn jetzt den letzten Monat nicht mehr gesprochen, aber mein Eindruck war nicht, dass er Schuldgefühle hat, weil er macht ja die ganze Zeit für die Ukraine und er ist die ganze Zeit aktiv und organisiert und engagiert und deswegen war es ja auch notwendig, ihn zu anonymisieren, weil er mit dem Gedanken, er will nicht kämpfen, versteckt er sich sozusagen, aber mit allen seinen anderen Aufgaben ist er eigentlich nicht besonders versteckt. So.
Also du meinst, er organisiert Demos, ist dort auch einfach sichtbar
und präsent? Demonstrationen kann man gerade in der Ukraine nicht organisieren, das ist verboten, das Kriegsrecht, also keine großen Menschenansammlungen. Deswegen die große politische Kritikform, die es gerade gibt, sind eben diese Petitionen. Oder natürlich irgendwie Interviews zu geben oder zu publizieren oder Social-Media-Kampagnen zu machen und sowas, genau. Also in diesem Aktivismus ist er auch immer noch aktiv. So.
Und ich glaube, das sammelt ja auch Spenden
schon auch spezielle Militäreinheiten und so, genau.
Hat der im Freundeskreis vielleicht mit anderen Meinungen zu tun gehabt oder auch in der Familie, dass zum Beispiel der Vater oder auch ein Freund sagt, ja, aber eigentlich solltest du schon kämpfen, weil es geht um alles. Ich stelle es mir schon wahnsinnig schwer vor, in so einer Situation halt zu sagen, nee, ich entziehe mich da, ich mache was anderes, was mir wichtig erscheint, aber eben nicht unbedingt das, was vielleicht andere erwarten würden von mir.
Ich finde, dass dieses ein bisschen verurteilende, moralisierende Bewerten von persönlichen Entscheidungen passiert gerade ganz viel irgendwie in Social Media, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Ukraine. Aber weswegen ich auch gerne vor Ort recherchiere, ist, dass es eben da im ganz persönlichen Kontakt meinen Beobachtungen nach nicht so krass ist. Eine Person hat mir mal gesagt, es gibt im Krieg keine falschen Entscheidungen, keine falschen persönlichen Entscheidungen. Da ging es vor allem ums Ausreisen, nicht Ausreisen, betrifft aber auch Kämpfen, nicht Kämpfen. Also das sind einfach persönliche Entscheidungen, die vor Ort viel mehr respektiert werden und weniger abgeurteilt werden, als jetzt vielleicht in Social Media oder von Leuten, die geflohen sind auch, die jetzt ein anderes Verhältnis auch ein bisschen haben zur zur Lage vor Ort, weil sie nicht die ganze Zeit in dieser Kriegssituation sind, sondern vor allem Nachrichten konsumieren und in Kontakt sind vielleicht noch mit Menschen vor Ort, aber trotzdem ist irgendwie die Verarbeitung dessen, was da passiert, ein bisschen anders, ist meine Beobachtung. Deswegen würde ich sagen, vor Ort werden die auch die Menschen, die sich gegen den Kriegsdienst entscheiden, weniger verurteilt. Ja, und auch also anonym und auch indirekt. Also es gibt ja auch eben zum Beispiel diese Bekannten, die aufgrund von tatsächlichen, echten gesundheitlichen Gründen ausgereist sind, die im Prinzip Angst haben, irgendwann zurückzukommen, weil irgendwo irgendwelche Influencer, TikToker, ich weiß nicht, irgendwie, also Leute, Medien, Social Media Personen oder Persönlichkeiten, die ich jetzt nicht so ernst nehmen würde, aber weil die irgendwo sagen, ja, und wenn die ganzen ausgereisten Männer dann zurückkommen, dann werden die verurteilt und müssen in den Knast und müssen, weiß ich nicht, irgendwas. Also es gibt ne, solche übersteuerten, krassen, emotionalen einfach Aussagen, die den Leuten dann Angst machen können. Aber vor allem eben online und irgendwie so komisch indirekt und genau unpersönlich.
Aber du meinst wahrscheinlich trotzdem, dass es insgesamt nachrangig ist, also dass es nicht im Vordergrund steht, kämpft er jetzt oder kämpft er nicht, sondern es geht darum, ja, tut er was für sein Land, ist er trotz allem hier, kümmert er sich um Freunde, Familie, also das ist immer noch...
Das Wichtigste, also, und das ist ja genau das, was gerade die ukrainische Gesellschaft macht, also was ja der große Antrieb ist. Alle kümmern, also es kümmern sich natürlich nicht alle um alle, es sind auch nicht alle immer gut drauf und nicht immer alle in jeder Situation hilfsbereit, klar, aber das ist genau gerade das, was in der Ukraine passiert.
Du warst ja lang unterwegs, auch in vielen Teilen des Landes. Welche Rolle spielt eigentlich dieses ständige Kämpfen und auch Sterben in der Gesellschaft? Also es gibt ja wohl kaum eine Familie, wo nicht jemanden kennt, der vielleicht gestorben ist oder verletzt worden ist. Man kann sich's ja in Mitteleuropa gar nicht mehr vorstellen, aber wie ist es? Also wie ist die Stimmung, wie ist die Atmosphäre? Weil ich habe so erlebt, dass trotz allem der Alltag ja auch weitergeht in den großen Städten und auch im Land. Diese komische Gleichzeitigkeit der Dinge, also Leute sterben ein paar hundert Kilometer weiter entfernt, es gibt Begräbnisse fast jeden Tag in den großen Städten von Gefallenen und gleichzeitig geht der Alltag weiter. Wie hast du das erlebt, diese Gegensätze, diese Stimmung vor Ort?
Ja, im Idealfall würdest du die Frage eigentlich besser jemandem, einer journalistischen Kollegin in der Ukraine stellen, die ganze Zeit da ist. Es ist einfach ein Riesenschmerz. Also klar gibt es irgendwie so eine Art von Alltag und auch eine Freude irgendwie darüber, ein bisschen Alltag zu haben oder sich mal für ein paar Stunden irgendwie eine gute Zeit zu machen, einen Kaffee zu trinken irgendwo oder gar zu einem Konzert oder zu einer Lesung zu gehen oder solchen oder ins Museum oder so. Aber gerade diese Momente sind ja auch so super krass wertvoll, weil eben die ganze Zeit dabei ist, dass das im nächsten Moment vorbei sein kann. Und dass es für viele schon in irgendeinem Moment vorbei war oder vorbei gewesen ist und dass viele nicht mehr dabei sind. Das ist einfach ein sehr großer Schmerz und eine sehr große Sorge. Die, glaube ich, aber auf der anderen Seite natürlich auch wieder irgendwie motiviert, ne? Motiviert zur Verteidigung und motiviert weiter zu helfen, motiviert weiter zu Spenden zu sammeln, genau, Hilfe zu transportieren und so weiter.
Was mich noch interessieren würde, ist, wie du auf die deutsche Debatte blickst. Man hatte das Gefühl, es sind eigentlich immer dieselben Themen, die bei uns diskutiert werden von Waffenlieferungen, von irgendwie bei ganz links und ganz rechts Forderungen, jetzt irgendwie sofort alle Kampfhandlungen einzustellen und irgendeinen besser schlechten Frieden zu schließen als gar keinen und so weiter. Wie würdest du das einschätzen, die Diskussion, die momentan stattfindet?
Naja, also ein bisschen habe ich es ja schon anklingen lassen am Anfang. Ich finde es eine sehr, sehr bequeme Diskussion und eine sehr privilegierte. Es ist so ein bisschen eine Diskussion, die das Thema eigentlich abwehrt, finde ich. Also lasst uns bloß mit eurem Krieg in Ruhe und wir wollen hier irgendwie in Ruhe unser Leben weiterführen, wie es schon die ganze Zeit war, und überhaupt wollen wir das jetzt hier alles nicht so richtig wahrhaben. Das ist meine Wahrnehmung dazu.
Gab es diese Zeitenwende, die politisch verkündet wurde, deiner Meinung nach, oder müsste da noch viel mehr passieren, um wirklich die Ukraine vollends zu unterstützen?
Klar könnte mehr passieren, um sie mehr zu unterstützen. Es könnte auch natürlich immer noch mehr aus der Bevölkerung kommen, um die Ukraine zu unterstützen. Das ist aber auch klar, dass es natürlich auch genügend NGOs gibt, die sich um andere schwere Themen in der Welt kümmern. Und weißt du, ich will gar nicht so gerne irgendwie weder unserer Politik noch den Leuten hier in Deutschland oder in Österreich oder sonst wo irgendwas vorschreiben. Also was ich wichtig finde und was ich halt versuche, ist einfach darüber zu berichten, was in der Ukraine passiert, was auch jenseits der Front, der eigentlichen Front passiert, weil ich bin keine Kriegsreporterin, ne? Also mich interessieren halt gesellschaftliche Entwicklungen und die will ich gerne beschreiben und verfolgen und begleiten auch irgendwie, soweit ich das halt kann. Und ich habe gemerkt, ich habe jetzt später auch für die Taz noch eine Recherche gemacht zu diesen Montagsdemos hier in Frankfurt-Oder. Und da hat mich einfach total bedrückt, was für eine menschenfeindliche Sicht auf die Ukraine teilweise kursiert, die natürlich gespickt ist mit russischen Narrativen und diesem ganzen Desinformationsding. Aber trotzdem, also dass sich Leute so leicht, dass denen das so leicht von den Lippen geht irgendwie, dass man die doch nicht verteidigen müsse, weil das sind ja doch nur irgendwelche ukrainischen Nazis oder so, dass sie das so leicht sagen können, dass man die deswegen irgendwie umbringen lassen kann oder so. Und das finde ich krass, und ich hoffe, dass es mit irgendwie mit mehr ruhigerer, beschreibender Berichterstattung, dass vielleicht ein, zwei Leute davon merken, dass das irgendwie daneben ist, so Menschen in der Ukraine so zu dehumanisieren, wie man so schön sagt.
Mhm. Sind es dann die jeweiligen Ränder, würdest du sagen, oder ist das wirklich teilweise in der Mitte der Gesellschaft, diese eigenartigen Bilder über Russland, über die USA vielleicht, die angeblich den Krieg provoziert haben, was natürlich Blödsinn ist, aber wie groß ist das Problem, oder wie sind diese Gruppen?
Na, zum Glück, ich würde sagen, sie sind zum Glück nicht allzu groß, aber diese Tendenz, so zu denken oder sich das so bequem zurechtzulegen, weil es eben den Krieg dann auch wieder von uns weghalten würde, diese Tendenz, die gibt es schon irgendwie ziemlich verbreitet, finde ich. Und das finde ich nicht so, ja, also finde ich ein bisschen gruselig. Und so.
Dann vielleicht noch ein anderes Thema. Was sind denn deine nächsten Geschichten? Fährst du demnächst wieder in die Ukraine? Hast du schon was geplant? Eine neue Recherche, eine neue Reportage?
Ich fahre tatsächlich natürlich wieder in die Ukraine in den nächsten Monaten und ich bereite das gerade vor. Sind verschiedene Themen, die ich wichtig und spannend finde. die ich aber mit den Redaktionen noch besprechen muss. Also die sind noch nicht ganz spruchreif, aber es gibt so verschiedene Einheiten, nicht rein militärische Einheiten, aber Gruppen von Einsatzkräften, würde ich mal sagen, die relativ kurz, aber hinter der Front aktiv sind, die sich um Sicherheit kümmern, die sich in befreiten Dörfern zum Beispiel oder befreiten Regionen, die sich da um die Bevölkerung kümmern, die erste humanitäre Hilfe dahin organisieren und so weiter. Darüber würde ich gerne was machen. Also da bin ich an Gruppen dran, die ich großartigerweise kennenlernen durfte. Und das wäre klasse, wenn es klappt, weil das ist so eine Art, weiß nicht, Grauzone oder so, die so dazwischen ist, ne? Also zwischen dem, dass irgendwie Pressereisen veranstaltet werden in befreite Gebiete, wie nach Izyum oder nach Cherson oder so, und eben der Front, also da, wo wirklich die ganze Zeit heiß gekämpft wird, sowas dazwischen. Das finde ich spannend, und natürlich ist, was glaube ich viele auch von Deutschland aus beeindruckt oder wo sich viele fragen, irgendwie krass, wie schaffen die das, ist natürlich die Resilienzfrage in der Ukraine. Also wir sehen hier, okay, wir haben jetzt den Geflüchteten 10 Monate oder bald ein Jahr geholfen, aber wir sind es auch ein bisschen müde, irgendwie sie immer noch weiter zu unterstützen. Krass, aber wie kriegen die das in der Ukraine hin? Nicht so krass müde zu werden und zu sagen, okay, nee, jetzt reicht's aber. Also jetzt will ich hier irgendwie nicht mehr. Können sie natürlich nicht so einfach sagen, weil die Existenz steht auf dem Spiel. Aber genau, also diese Resilienzfragen sind natürlich auch spannend. Werden wahrscheinlich auch sehr viele Leute machen, nehme ich an, jetzt im Februar.
Ja, dann vielen Dank. Vielen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war Wie haben Sie das gemacht? Unser Podcast von der Reportageschule Reutlingen und Reportagen FM. Wenn es Ihnen euch gefallen hat, gebt gerne Likes, teilt den Podcast. Und genau, beim nächsten Mal geht es dann wieder weiter mit einer spannenden Geschichte und einer spannenden Reporterin. Dann vielen Dank auch dir nochmal, Peggy. Und ja, alles Gute. Ja,
vielen Dank für dein und euer Interesse daran.